an mein jüngeres Ich persönlich, dass man sich bewusst macht, auch die etwas stressigen oder nicht so tollen Tage, die es bei jedem, glaube ich, gibt, die gehen vorbei. Schau dich regelmäßig um, was du eigentlich alles schon erreicht hast und dann weiter so und volle Fahrt voraus.
Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech, dem Podcast der studentischen Initiative iLegal. In unserem Format verknüpfen wir theoretisches Wissen mit den praktischen Anwendungsfällen. Hier lernst du etwas über Legal Tech. Auch diese Folge wird wieder präsentiert vom Wolters Kluwer, die uns bei unserem Format unterstützen.
Hallo, willkommen bei How to Legal Tech, dem Podcast von iLegal. Ich bin Lena und begleite euch heute am Mikrofon. Zu Gast habe ich heute Janine Landwehrmann-Schmidt. Sie ist Rechtsanwältin bei Bird & Bird in München, war vorher Syndikusanwältin bei Knorr Bremse und davor bei Baker Tilly Germany. Außerdem ist sie Mitglied bei Panda, einem Netzwerk für Führungsfrauen. Das werden wir heute noch genauer erklären. Janine, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf, Lena.
Janine, ich habe gesehen, du hast dich am Anfang entschieden, eine Ausbildung zu machen und hast dich dann nochmal entschieden, Jura zu studieren. Gerade Jura ist ja ein sehr aufwendiges Studium. Wie kamst du der Entscheidung?
Ich hatte nach dem Abitur überlegt, okay, geschwankt zwischen BWL und Jura und habe dann gesagt, naja, mit einer Ausbildung macht man eigentlich nichts falsch. Ich habe dann parallel zur Industriekauffrau-Ausbildung an der Fernuni Hagen das BWL-Studium angefangen. Ich habe dort gemerkt, dass mir die juristischen Kurse mehr Spaß gemacht haben und mehr gelegen haben und bin dann nach der abgeschlossenen Ausbildung an die Uni Hamburg und habe dort Jura studiert.
Sehr interessant. Also gerade mit so einem langen Studium finde ich das immer ganz toll, dass es auch viele Leute gibt, die sagen, hey, ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht, finde das total interessant. Also manchmal kann ja eine Ausbildung ja auch der Einstieg in das sein, was man eigentlich wirklich machen möchte. Oder auch andersrum. Also es kann natürlich auch sein, dass man im Studium sagt, ach, das eine macht mir eigentlich total viel Spaß, da muss ich jetzt gar nicht studieren, sondern da kann ich dann die Ausbildung in der Vertiefung machen und dann direkt arbeiten gehen. Janine, du hast dich vor allem auf Gesellschaftsrecht und M&A spezialisiert.
Genau, richtig. Also ich wollte auch mit der Ausbildung und dem betriebswirtschaftlichen Hintergrund immer sehr stark an der Schnittstelle zu Jura und Wirtschaft arbeiten. Meine Superpower ist ein bisschen das schnelle Verarbeiten von vielen Informationen in kurzer Zeit und das Projektmanagement. Das ist in meinem Modell sehr nützlich. Zudem produzieren wir ja Verträge mit sehr, sehr vielen Seiten. Da ist es hilfreich, wenn man hinten weiß, was vorne noch stand. Zudem macht es mir einfach wahnsinnig Spaß, weil es ein sehr konstruktives Arbeiten ist. Die Konflikte, die sich in der Verhandlungssituation ergeben, bringen wir zu Papier und führen vertraglichen Lösungen zu. Und am Ende des Tages hat man dann sogar noch ein Arbeitsprodukt in den Händen.
Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch was sehr Interessantes ist, wenn man so ein Riesenprojekt hat, was ja, ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man noch nie eine M&A-Transaktion begleitet hat. Wie viele Unterlagen da zu sichten sind, wie viele Dokumente zu erstellen sind und wie viele Verhandlungen da stattzufinden. Und dann hat man das irgendwann abgeschlossen und je nachdem, welche Transaktion das ist, kann man dann auch seine Arbeit in den Medien verfolgen und sagen, das war ich.
Absolut.
Super spannend auf jeden Fall. Du bist aber auch Mitglied bei Panda. Möchtest du einmal kurz erklären, was Panda ist?
Panda ist ein Netzwerk für Frauen bzw. Frauen und weiblich gelesene Personen. Panda hat über 3000 Mitglieder, Frauen in Führungspositionen hauptsächlich, aber auch Studenten und Berufseinsteiger, Frauen in allen Altersklassen. Sehr netzwerkorientiert, spannend in Bezug auf Karrierewechsel, Neuorientierung, Gründung. Also Frauen auch in sehr unterschiedlichen Lebens- und Karrieresituationen, einfach um sich zu vernetzen, andere Vorbilder zu sehen, sich auszutauschen. Und dadurch auch einen gewissen Machtvorsprung, den, wenn wir uns die Geschlechterverteilung in der Wirtschaft und der Politik anschauen, durchaus gegeben ist, ein bisschen abzubauen, sich auszutauschen zu verschiedenen Themen durch Altersklassen hinweg. Das ist eine sehr tolle Atmosphäre auf den Panda-Veranstaltungen. Es ist sehr offen und beflügelnd, gibt sehr viel Energie. Die Leute sind nahbar, man geht hin, stellt sich vor und ist sofort im Gespräch. Das ist überhaupt nicht steif. Jeder kommt mit jedem in Kontakt. Man ist sehr schnell bei dem Austausch auch von persönlichen Erfahrungen, Lebensmodellen und geht mit sehr starkem Selbstbewusstsein tatsächlich immer aus den Panda-Veranstaltungen raus. Und die Panda-Veranstaltungen sind zu unterschiedlichen Themen. Also jeder findet da seinen Platz, auch sektorübergreifend, also wirklich ganz verschieden, sehr spannende Mindsets, Diskussionen, auch inhaltliche Themen zur Persönlichkeitsentwicklung. Also da profitiert man auf sehr vielen Ebenen von dem Netzwerk tatsächlich.
Das hört sich sehr interessant an. Wie bist du auf Panda gekommen?
Tatsächlich über die HerCareer, die Karrieremesse für Frauen in München, die jetzt gerade im Oktober auch wieder war. Und abgesehen, dass es generell sehr viele verschiedene Frauennetzwerke auch gibt, auch politische Frauennetzwerke. Mich hat das Panda sehr stark angesprochen, weil es sich für mich als sehr nahbar, wie gesagt, darstellte und sehr umfassend und unbegrenzt, ohne dabei sich politisch in irgendeine Ecke stellen zu lassen.
Du hast vor allem angesprochen diesen Networking-Faktor, und das war ja auch mit dieser Hörmesse, die mir übrigens noch nicht bekannt war. Es gibt inzwischen Formate für Frauen. Wieso siehst du da die Notwendigkeit, dass diese Formate existieren?
Männer haben ja das organisierte Networken gefühlt schon etwas früher für sich entdeckt. Gentlemen's Clubs, Bruderschaften, das ist ja alles schon sehr ein altes Konzept. Heutzutage wissen wir, dass sowohl intern in der Organisation, in der man arbeitet, als auch extern es unglaublich wichtig ist, Kontakte zu haben, Ideen, Impulse zu bekommen, Leute, die einen stützen, Mentoren, sich Strategien anschauen. Und es wird ja alles immer fluider, Arbeitsleben, Privatleben verschwimmen. Da ist jeder Gedanke, den man schon mal hat, wertvoll, rauszugehen, zu wissen, was andere machen, was andere denken, wer ist wo positioniert. Also je nach persönlicher Situation ist es einfach dann wertvoll, darauf zuzugreifen.
Stimme ich dir absolut zu. Ich habe vor allem so ein bisschen das Gefühl, es ändert sich langsam, aber es gibt noch so eine ältere Generation von Frauen und weiblich gelesenen Personen, die dazu neigen, eher nach unten zu treten als zu helfen. So ein bisschen diese, ich bin die Einzige in dem Männerclub, die es nach oben geschafft hat, und das bleibt auch so. Hast du so eine Erfahrung auch gemacht?
Das gibt es sicherlich. Also es gibt insgesamt einen sehr bunten Strauß an Verhaltensweisen und Strategien. Auch die Strategie, dass Frauen versuchen, eben Männerattribute zu übernehmen und so voranzukommen. Insgesamt habe ich, ehrlich gesagt, geschlechterübergreifend das Gefühl, bei diesem ganzen Unterstützen, dass da noch Luft nach oben ist. Dass generell oft der Gedanke ist, dass das eigene Fortkommen auf Kosten von anderen sein muss, obwohl ich glaube, dass man konstruktiv, wenn man alle aufbaut, dass für jeden und für die individuellen Stärken eigentlich genug Platz ist, dass man alle stützen kann und jeder am Ende seine Nische, seinen Platz finden kann, wenn wir eine tolerante, offene, bunte Atmosphäre haben.
Auf jeden Fall. Ich würde gerne noch mal kurz unbedingt auf diesen Networking-Faktor zu sprechen kommen. Du hast was ganz Interessantes gesagt, was mir vorher nicht so bewusst war. Also einfach nie wirklich aktiv darüber nachgedacht. Diese ganzen Networking-Veranstaltungen für Männer gab es ja immer schon. Also genau wie du angesprochen hast, diese Gentlemen's Clubs, das hatten wir nicht. Weil, kurz zur Erklärung, für mich war das immer so, ja, es ist gut, dass wir jetzt so eine Frauenvereinigung haben, dass wir sagen, wir bauen Networking auf, wir haben Veranstaltungen, die nur für Frauen sind. Für mich war das aber immer so ein Thema, dass eben das fehlt bis jetzt, habe aber nicht darüber nachgedacht, dass Männer so eine Vereinigung eigentlich schon ganz lange und ganz viel hatten. Das finde ich einen wahnsinnig interessanten Punkt. Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so geht. Janine, du hattest gerade auch kurz angesprochen, dass du auf der HerCareer warst. Ich habe von der Messe noch nie was gehört. Kannst du dazu kurz was sagen?
Gerne. Sehr empfehlenswert. Tatsächlich findet im Oktober 2 Tage lang in München statt. Da sind wirklich namhafte Aussteller aus der Wirtschaft, aus der Verwaltung, also wirklich namhafte Player, die jeder kennt. Das ist grundsätzlich von der Idee in der Basis eine Karrieremesse, wo man hingehen kann, sich matchen lassen kann mit seinem Lebenslauf und Kontakte bekommt zu den potenziellen Arbeitgebern, aber auch sehr viel Autoren. Das ganze Thema Female Empowerment wird dort sehr sichtbar gemacht und diskutiert. Es gibt Autorenstände, es gibt Podiumsdiskussionen, es gibt Vorträge zu ganz unterschiedlichen Themen, die die Frauenwelt in dem Fall bewegen. Zum Beispiel gibt es Vorträge von der Farbgestaltung seiner Kleidung über hochpolitische Themen, Sexismus am Arbeitsplatz, über, ja, also einen sehr bunten Strauß an vielfältigen Themen, eine ganz besondere Atmosphäre, wenn man dort durch die Hallen geht, sehr spannend und beflügelnd. Also auch Aussteller-Hubs für Gründerinnen, also wirklich jeder findet da etwas, was ihn interessiert.
Ich glaube vor allem auch, dass so eine Veranstaltung wie Her Career oder auch das, was Partner macht, ist eben Frauen gerade in Führungspositionen, aber auch Sichtbarkeit zu geben, sie auf die Bühne zu stellen, dass man die hört. Und damit fungieren sie auch unterbewusst schon als Role Model, weil man sieht, ah, okay, es gibt Rechtsanwältinnen in Großkanzleien, die M&A-Transaction machen. Es gibt Frauen und weiblich gelesene Personen, die ihre eigene Firma gegründet haben. Und den Punkt, den du gerade angesprochen hast, auch mit zum Beispiel einem Vortrag über die Wahl der Kleidung. Früher haben Frauen dazu geneigt, sich kleidungstechnisch vom Stil her, von der Art und Weise zu reden, eher Männern anzupassen. Und da kommt jetzt, finde ich, so ein Wechsel. Also ich sehe auf den Messen viel mehr Frauen, die dann im pinken Kostüm dastehen oder im pinken Anzug auch wirklich, türkis, lila, ganz tolle bunte Farben. Das sind, glaube ich, sehr viel interessante Impulse über Themen, die man eigentlich unterbewusst macht.
Das würde ich genau auch so sehen. Also dieses ganze Thema Powersuit und seine Individualität leben, sich selbst zu ermächtigen, so zu sein, wie man ist und seine Entscheidung für sich zu treffen. Und wir kommen ja immer mehr zu dem Bring Your Whole Self to Work Thema, dass wir verstehen, dass wir gar nicht alle gleich sein müssen, sondern dass es gut ist, wenn wir unterschiedlich sind, wenn wir unterschiedliche Stärken haben und unterschiedliche Backgrounds und Ressourcen, auf die wir sonst zurückgreifen. Wissenschaftlich ist es angeblich ja so, dass aufgrund der Spiegelneuronen wir uns generell eher vernetzen mit den Personen, die uns ähnlich sind. Da können wir gar nichts dafür. Deswegen ist es gerade einfach und auch hilfreich, sich ein Frauennetzwerk aufzubauen. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch sich mit Männern vernetzen soll, aber es ist nochmal anders. Und eben genau wie du sagst, die Sichtbarkeit von Personen, wen gibt es überhaupt, wer gründet, wer steht wo im Fokus und wer hat welche Karrierestufen und Karrierewege und Erfahrungen gemacht und kann sich austauschen. Das ist sehr wertvoll.
Du hast jetzt gerade auch davon gesprochen, dass man sich eben gleiche Personen aussucht zum Vernetzen. Wahrscheinlich ist es auch so, dass Frauen einem bei Situationen, die zum Beispiel geschlechterspezifisch Diskriminierung oder Andersbehandlung, die vielleicht jetzt noch nicht so extrem ist, sondern einfach nur so ein ungutes Gefühl hinterlässt, dass Frauen einen dann natürlich auch besser unterstützen können, wenn man sowas selber erlebt hat.
Absolut. Also es gibt die Klassiker, die jeder von uns kennt. Also generell ist unsere Sprache ja sehr stark und es gibt in Bezug auf männliche Stereotypen Beleidigungen oder Vorurteile, Weichei, Rüpel, all diese Sachen würde man zu Frauen in der Regel nicht sagen. Umgekehrt, Zicke, Arbeitsbienchen, solche Vorurteile würde man wiederum zu Männern nicht sagen. Und dann gibt es ja noch die ganze Kategorie an Komplimenten oder getarnten Komplimenten, die eigentlich aber die Person Stereotyp behandeln, klein machen, abwerten. Also wenn ich jemandem, Frauen in dem Fall, den Stempel aufdrücke, charmant oder diplomatisch zu sein, obwohl ich sie gar nicht kenne, also es ist ja ein beliebter rhetorischer Trick, jemanden in eine schwierige Situation zu schicken, mit dem Argument, man sei ja besonders charmant oder diplomatisch, ohne dass man wirklich weiß, ob es so ist, sondern allein aufgrund der Tatsache, dass sich jemand als Frau oder weiblich gelesene Person präsentiert in dem Fall. Also sehr gefährliche Sache, weil die Karriere geht ja darum, sich zu positionieren. Das Thema hatten wir eben schon. Und ein Image aufzubauen, jeder fremde Stempel ist da sicherlich sehr hinderlich, vor allem wenn er in den Vordergrund des Geschlechts dann eben rückt.
Absolut. Und so dieses, wenn man jemanden nicht kennt und dann als charmant betitelt, das hat bei mir so ein bisschen diesen Vibe wie, ach, du lächelst immer so nett. Wenn du sowas selbst erlebt hast, was wären so deine Tipps, wie man am besten damit umgeht?
Es ist sehr schwierig, damit umzugehen, weil man entwaffnen muss, ohne gleichzeitig die Person zu sein, die zickig ist oder keinen Spaß versteht. Man kann durchaus sehr sanft darauf hinweisen, also oder nachfragen, wie kommt denn die Person darauf, einem dieses Attribut zuzuschieben, obwohl man sich ja gar nicht so gut kennt. Das muss man mit sehr viel Fingerspitzengefühl machen. Tatsächlich muss ich zugeben, dass ich auch nicht besonders, also eher jemand bin, der Kommentare vorbeifliegen lässt. Aber gerade dieses Charmant und was du angesprochen hast, du lächelst so nett, das kennt eigentlich jede Frau auch aus Erzählungen. Also ich glaube, das ist etwas, was sehr breit noch passiert.
Absolut. Also wie oft mir fremde Männer auch schon gesagt haben, dass ich mal netter gucken soll. Absurd. Dieses Vorbeifliegen kann ich komplett verstehen, weil in der beruflichen Situation ist das immer eine Herausforderung. Möchte ich jetzt dieses eine Kommentar challengen? Oder wenn ich das mache, trete ich da einen Stein los, der ins Rollen kommt und mir später meine Karriere verbauen kann? Für mich ist es auch oft eine schwierige Entscheidung, weil ich manche Sachen eigentlich nicht so stehen lassen möchte. Und aber immer je nachdem, wer mein Gesprächspartner ist, wenn das mein Chef ist, wenn das der Vorstand ist, wenn das die Geschäftsführung ist, das immer nicht ganz so einfach ist. Was ich für mich mir angewöhnt habe, ist, bei anderen was zu sagen, weil das einen ganz anderen Eindruck hinterlässt.
Ich sehe es tatsächlich ganz genauso. Also man ist ja oft dann in der konkreten Situation perplex und dann ist es gut, wenn man in der Situation jemanden hat, der einem zur Hilfe springt. Und das gibt dann ein fürsorglicheres Image als jemand, der in einen Rechtfertigungsmodus verfällt und dann in die Defensive gerät und sich echauffiert oder aufregt.
Absolut, weil gerade wenn man als Nicht-Betroffene einfach ganz sachlich sagt, so hey, das heißt übrigens nicht Mädel, das ist eine Rechtsanwältin, kriegt man diesen Vorwurf nicht so schnell, dass man jetzt zu emotional reagiert oder den Spaß nicht versteht, wie du vorhin schon gesagt hast. Ich glaube, das wäre so mein Tipp. Kämpft die Kämpfe für die anderen sozusagen, weil es einfacher ist, leider Gottes. Hast du irgendwie noch andere geschlechterspezifische Punkte, wo du sagst, das passieren Frauen und weiblich Gelesenen leider häufiger im Berufsleben? Ob jetzt aus eigener Erfahrung oder aus der Networking-Erfahrung?
Also es gibt in unterschiedlichen Alters- und Karrierestufen wahrscheinlich unterschiedliche Themen, während man in jüngeren Jahren eher mit diesem Charmant und Kleine und Mädchen dieses kleine Halten von Personen zu kämpfen hat, kommt dann oft mit der Mutter oder Elternschaft das Thema, dass Leute als nicht verfügbar und als Mami dargestellt werden und von Projekten abgezogen werden, weil sie ja sowieso keine Zeit haben. Also dass dann die Themen ungleich verteilt werden, bis hin zum Thema, dass man irgendwann als Frau unsichtbarer wird, wenn man mit gewissem Alter bestimmte Positionen nicht erreicht hat. Also das gibt es alles sicherlich auch.
Also das sind ja wahrscheinlich Learnings, die du auf der einen Seite gesehen und erlebt hast, aber auch aus den Netzwerkveranstaltungen von anderen Frauen oder weiblich gelesenen Personen erzählt bekommen hast. Hast du aus diesen Erfahrungen und aus diesem Austausch irgendwelche Learnings mitgenommen und dann Sachen bewusst in deinem Berufsleben anders gemacht?
Generell habe ich die Entscheidung für mich getroffen, ist stärker. Also ich bin sehr authentisch, trage oft mein Herz auf der Zunge. Die Entscheidung genommen, das Privatleben ein bisschen mehr rauszunehmen und nicht zu viel von sich zu sprechen. Ich habe angefangen, mehr auch in die Mentorenrolle zu schlüpfen in Bezug auf jüngere Kollegen und Erfahrungen zu teilen. Jetzt gar nicht mal die, die ich unbedingt selbst gemacht habe, sondern eben die, die man kennt, wenn man sich unterhält im Netzwerk, im privaten Bekanntenkreis. Und eben zu versuchen, die Person abzuschirmen, aber auch generell mit Karriereratschlägen zur Seite zu stehen, wie wichtig Kontakte sind, Kontakte knüpfen, Kontakte pflegen. Generell ist vielleicht die jetzige Generation vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster, als ich es vielleicht war in meiner Generation, als ich angefangen habe, dass sie bestimmte Sachen nicht brauchen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, hilfreich zu wissen, dass es bestimmte Themen immer noch gibt und man damit umgehen muss oder eben auch nicht oder zumindest wachsam ist in Bezug auf andere.
Es freut mich sehr zu hören, dass du Mentorin bist. Ich halte Mentorenprogramme für was ganz, ganz Wichtiges. Nicht nur bei Frauen und weiblich gelesenen Personen, sondern im Allgemeinen in jedem Berufszweig. habe auch selber einen ganz großartigen Mentor. Dieses Mentorenprogramm, läuft das über Panda?
Nein, es ist ein internes Bird-to-Bird-Mentorenprogramm. Da achten wir sehr stark auf unseren Nachwuchs. Also, dass wir Leuten jemanden zur Seite stellen, der die eigenen Karriereerfahrungen teilt, der die Kontakte teilt, die Strategien, der erklärt, was man machen kann. Bei Bird-to-Bird haben wir sehr viele, sehr hochwertige Trainings und Plattformen und Förderprogramme, dass man jemanden hat, der einem das erklärt, was man alles nutzen kann. Das ist manchmal vielleicht gar nicht so einfach, wenn es viel gibt, dass man sich entscheidet auch für Spezialisierung in bestimmten Themen. Wir sind zum Beispiel sehr stark sektorfokussiert, dass man die Leute früh mitnimmt und zeigt, okay, nicht nur in welchem Rechtsbereich können sie sich bewegen, sondern auch in welchen wirtschaftlichen Sektoren können sie sich stark machen, dass man da auch zeigt, wie wichtig Spezialisierung ist.
Das finde ich ganz toll. Also interne Mentorenprogramme sind natürlich nochmal ein Stück wirklich auch hilfreicher, weil man selber die eigene Firma kennt, weil man die Firmenpolicies kennt, weil man weiß, welche Herausforderungen man teilweise in den Firmen haben kann, ohne das jetzt zu negativ zu meinen, sondern jede Firma ist ja ein bisschen spezieller. Es macht einen Riesenunterschied zum Beispiel, ob ich in einer Anwaltskanzlei oder in einem Unternehmen arbeite, von der ganzen Hierarchie, die in den Unternehmen existiert. Die ganze Art und Weise. Deswegen, ich finde das toll, dass Bird & Bird eine eigene Mentorenprogramm hat. Ich habe übrigens auch gelesen, dass Mentoren, die das Programm machen, dass sich da gezeigt hat, dass die produktiver in ihrer eigenen Arbeit sind. Mentorin zu sein hat einen positiven Effekt auf einen selbst.
Das glaube ich sofort, weil man bestimmte Sachen nochmal hinterfragt und auch so sich überlegt, wie man sie formuliert. Und damit nochmal ganz anders auseinandersetzt und sich mit seiner eigenen Kanzleikultur oder Firmenkultur nochmal auseinandersetzt und dann auch sich überlegt, warum ist es eigentlich so bei uns und dann auch nochmal viel mehr reflektiert, was gefällt mir eigentlich an meinem Job und an meiner Kanzlei und an meiner Kultur und das dann weiterzugeben, wenn man stolzen Herzens sagen kann, wir haben jetzt nicht einen totalen Einheitspreis, sondern bei uns sind die Leute dynamisch und vielseitig und vielfältig. Wenn man das dann machen kann, gibt es einem auch nochmal eine ganz andere Motivation für die Arbeit. Also es bringt mit Sicherheit allen Parteien etwas, die Mentorenprogramme.
Das ist auch gerade angesprochen, dass vielleicht die Leute gar nicht mehr dieselbe Art von Mentoring wie früher brauchen, weil die Leute inzwischen selbstbewusster sind. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man Mentorin ist, dass es auch sehr interessant ist, einen Einblick in die jüngere Generation zu erhalten.
Absolut, weil man trotzdem mit den eigenen Erfahrungen kontrastiert und immer dann doch ein bisschen vergleicht, wie man selber an die Situation rangegangen ist und was einem wichtig war, was man gefordert hat und wo man sich nicht getraut hat. Und da sieht man durchaus Unterschiede. Also gerade jetzt im großen Kanzleien, wo traditionell vielleicht nicht wenig gearbeitet wird, dass es doch Leute gibt, die sehr stark auf Work-Life-Balance, die das thematisieren und nicht mehr so sehr übers Gehalt oder Statusthemen, sondern dass die Wertigkeit von Themen sich verschiebt.
Das ist super interessant. Gerade bei Illegal haben wir das ja auch, dass wir für Young Professionals und alle, sehr schön, wenn alle Studierenden der Welt bei uns wären, dass wir Young Professionals und Studierende haben und der Generationenunterschied, den finde ich schon sehr interessant. Also gerade die neue Generation, vor allem, weil der ja auch viel negativ dargestellt wird in den Medien, obwohl es eigentlich sehr viel Gleiches ist, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessanter Einblick. Ich finde es wahnsinnig toll, dass du Mentorin bist. Ich finde es aber auch wahnsinnig toll, dass Bird & Bird ein eigenes Mentorenprogramm hat und so viel auch für die NachwuchsjuristInnen tut. Und würde dich jetzt gerne abschließend noch eine Frage stellen, und zwar: Welche Botschaft oder welchen Ratschlag gibst du vielleicht an deine Mentees, beziehungsweise würdest du gerne an dein jüngeres Ich richten?
An meine Mentees würde ich den Ratschlag richten, möglichst früh sich nicht nur auf die inhaltliche Arbeit zu fokussieren, sondern rechts und links zu schauen, was andere machen. Man kann von jedem etwas lernen, weil eben jeder unterschiedliche Stärken und Schwächen hat, rauszugehen und Kontakte, die man hat, auch zu pflegen. Also das ist ein sehr wichtiger Aspekt, Verbindungen halten zu anderen Personen. Also nicht einmal und dann das Vergessen. An mein jüngeres Ich persönlich: durchatmen, nicht vergessen. Dass man sich bewusst macht, auch die etwas stressigen oder nicht so tollen Tage, die es bei jedem, glaube ich, gibt, die gehen vorbei. schau dich regelmäßig um, was du eigentlich alles schon erreicht hast und dann weiter so und volle Fahrt voraus.
Super, den Tipp nehmen wir gerne mit. Durchatmen ist, glaube ich, immer ein sehr, sehr guter Ratschlag, auch mal kurz von der Situation Abstand nehmen, zu sagen, emotional einmal durchlaufen lassen und sagen, okay, jetzt betrachten wir das nochmal ohne den ersten Gefühlsaufwand, ohne die ersten Gefühle und rational betrachten und dann geht's auch weiter. Janine, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Mir hat das Gespräch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge bei How to Legal Tech. Wie immer freuen wir uns über Anregungen, Lob und Kritik. Schreibt uns gerne über Social Media und lasst eine Bewertung in eurer Podcast-App da. Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.